Radio 1. Mitten aus der Stadt.
Über 10 Jahre ist es jetzt her, seit der Palast der Republik, der sich 1200 Meter, habe ich jetzt gerade noch mal auf der Karte nachgeguckt, also 1,2 Kilometer von hier entfernt befunden hat, abgerissen wurde. Heute erinnert nichts mehr an dieses Gebäude. Stattdessen steht bzw. entsteht dort etwas, das aussieht wie das Berliner Schloss. Nun soll aber der Palast der Republik an diesem Wochenende wieder auferstehen. Und zwar in Wilmersdorf im Haus der Berliner Festspiele an der Schaperstraße. Wie das gehen soll und warum und was da alles passieren wird, das besprechen wir jetzt mit dem Intendanten der Berliner Festspiele, Thomas Oberender. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, ich freue mich.
Wie sind Sie denn auf diese lustige Idee gekommen?
Ja, eigentlich wirklich eine Schnapsidee. Ich stand irgendwo vor diesem Haus und habe so aus dem Augenwinkel gedacht, wow, das sieht ja wirklich so aus wie der Palast der Republik, wenn man sich vorstellt, dass da bronzene Folien draufgeklebt werden. Und ich hatte das Gefühl, ich sollte was tun oder wir als Festspiele sollten was tun zu diesen 30 Jahren Wiedervereinigung. Und ja, das hat mich gereizt als eine Intervention, kann man sagen. Nicht mitten in Wilmersdorf, dieses Gebäude aus dem Osten 3 Tage wie so ein Spuk wieder auferstehen zu lassen, hat uns allen Spaß gemacht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir den nachbauen, sondern es sind ein paar Zeichen, die allerdings wirklich verblüffend wirken. Mhm. Und ansonsten denken wir, es geht mehr um unsere Republik als um die andere.
Aha, interessant. Also weil Sie sagen, eine Schnapsidee, also da muss man ja erstmal das mit Leben erfüllen, auch inhaltlich, ne? Also wie das mit Leben erfüllt wird in den 3 Tagen vom 8. bis zum 10. März, wenn wir auch noch besprechen. Sie sind ja nun selbst auch im Osten geboren, in Thüringen, Jena, sind in Ostberlin, haben Sie studiert. Sie wurden sogar im Palast der Republik immatrikuliert. Also Sie haben eine sehr lebendige Erinnerung, glaube ich, auch an das Haus. Wie erinnern Sie sich denn an den Palast der Republik?
Naja, der Palast der Republik war eigentlich, wie das Land nicht war. Mhm. Großzügig. Ich meine, auch von einer gewissen inneren Spannung erfüllt, nicht? Es war so ein Ort einer heute würde man sagen Fake-Regierung, also das war sozusagen schon der Sitz der Volkskammer, aber man wusste eigentlich, dass gemacht wird, was die SED machen möchte. Und gleichzeitig war es ein Ort, der ein bisschen weltoffener, ein bisschen genussvoller war, als es oft halt zuging so in dieser DDR. Und viele internationale Künstler sind da aufgetreten. Es gab dann Theater, es gab eine Kegelbahn, es gab Bars und alles Mögliche. Und ich bin da schon ab und zu hingegangen, um was zu erleben.
Aha, okay. Also es sitzt der Volkskammer, Veranstaltungssäle, Disco, also wahrscheinlich auch wirklich auf dem Weltniveau, dieser Veranstaltungssaal, ja, der da umgebaut wurde und einerseits irgendwie eine Rockarena wurde und dann saßen dann wieder die alten Männer und haben Politik gemacht, Discos, Restaurants und so. Welche der Ideen, die dort gelebt beziehungsweise umgesetzt wurden oder auch nicht umgesetzt wurden, so holen Sie denn da jetzt zurück in den Palast der Republik im Haus der Festspiele?
Na, der Palast der Republik ist ja ganz am Ende seiner Geschichte. Ich will noch kurz sagen, der hat ja wirklich nur 14 Jahre die Türen geöffnet gehabt. Das war gar nicht so lang. Und in der Zeit waren es fast 70 Millionen Besucher, die da waren. Bei so einem kleinen Land ist das eine Menge. Und am Ende seiner Geschichte war er auch der Ort, wo die erste frei gewählte Regierung der DDR getagt hat, wo man sozusagen den Einheitsvertrag vorbereitet und verhandelt hat. Es war ein Ort, vor dessen Tür die runden Tische, ein runder Tisch zumindest, ein legendärer, aufgebaut wurde, um gegen diesen Einheitsvertrag ein Zeichen zu setzen. Und diese Durchmischung von Politik, dieser Versuch, die DDR anders zu erinnern, als die Erzählungen heute so gemeinhin sind von dieser Wende und diesem Land. Das ist schon unsere Idee. Eigentlich geht's um Empowerment Ost. Also wir wollen einfach gucken, was verschütt gegangen ist, nicht? Ich meine, da ist vor 30 Jahren eben eine Revolution passiert in dieser damaligen DDR und die ist gut gegangen und danach ist sehr viel Wertvolles passiert. Die Menschen haben angefangen, eine neue eigene Verfassung zu entwickeln an runden Tischen, überhaupt dieses Modell von runden Tischen. Und wir werden Leute einladen, die das damals mitgemacht haben, Aktivisten von damals. Und wir werden versuchen, die am zweiten Tag, am Samstag mit Menschen zusammenzubringen, die heute eine Reformagenda haben. Und diese Art Geschichte gegen den Strich zu bürsten und andere Stimmen hörbar zu machen, das ist wohl die Hauptidee für diesen Palast.
Es dauert Jahrzehnte, bis Berlin es irgendwie hinkriegt, einen Flughafen zu bauen. Also gefühlte Jahrzehnte, wahrscheinlich auch reale Jahrzehnte, aber nur ein paar Tage, bis der Palast der Republik wieder aufersteht. Und das tut er vom 8. bis zum 10. März im Haus der Berliner Festspiele in Wilmersdorf in der Schaperstraße. Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, ist nach wie vor bei uns. Sie haben uns ein bisschen erzählt über die Idee dahinter, die Revision der Revision. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, was das heißt. Also es ist natürlich ein symbolischer Akt, ne, der dann mit Kultur und mit Gesprächen gefüllt wird. Aber mit welchem Ziel?
Eine Revision, also im landläufigen Sinne, steht ja in der Regel für eine kritische Prüfung von Umständen oder Tatsachen. Und die Art, in der die Geschichte zum Beispiel der deutschen Wiedervereinigung und der Ereignisse 89, 90 heute sozusagen selbstverständlich in unseren Köpfen ist, die verkürzt sich ja auf eigentlich unrichtige Zusammenhänge. Es wird oft so empfunden, als sei die Demonstration 89, 90 vor allem darum gegangen, schnell mit der Bundesrepublik wiedervereinigt zu werden. Das war überhaupt nicht der Fall. Also erst ab einem bestimmten Punkt, eigentlich ab der Öffnung der Mauer, und zwar durch DDR-Politiker, nicht, die den Druck von der Straße rausnehmen wollten. Das war gar nicht so freundlich gemeint, wie das im Nachhinein wirkt, sondern es war vor allem erstmal der Versuch, Zeit zu gewinnen und die Leute sozusagen rüberzulassen. Und bis dahin war eigentlich in der DDR und auch danach noch ein großes Bemühen spürbar, die eigene Gesellschaft zu reformieren, Reisefreiheit, demokratischen Freiheiten zu installieren. Es ging auch oft ganz praktisch um verfallende Innenstädte. Es haben sich Parteien gegründet, Gewerkschaften gegründet, Zeitungen gegründet. Und all diese Dinge, die dann auch durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik sehr schnell wieder verschwunden sind, waren doch sehr konkrete Versuche, eine andere Gesellschaft auf den Weg zu bringen. Und das ist sozusagen nicht nur in der DDR passiert, sondern in ganz Osteuropa. Und mit dem Verschwinden dieses Versuchs, also auch nur in Ansatzweisen, er hat sich ja gar nicht groß entfaltet, so einen dritten oder einen eigenen Weg zumindest zu nehmen, ist er dann im weltpolitischen Maßstab natürlich auch mehr verschwunden als Ost-West. Es sind auch alle blockfreien Staaten, diese ganze Bewegung, damals von der Landkarte verschwunden. Und daran ein bisschen zu erinnern und zu sehen, welche Impulse von damals eigentlich heute wertvoll sind, auch weil sie einem Stolz geben können, weil sie nach vorne orientieren, das ist so ein subkutanes Projekt, aber es wird nicht nur diskutiert.
Ja, ja, aber was zum Beispiel toll ist, also es wird ja wirklich auch wieder der Palast innen aufgebaut. Also Sie können natürlich das nicht alles so rekonstruieren, aber Sie haben tatsächlich aus irgendeinem Depot die Stühle des runden Tisches wieder ausgegraben. Es wird nämlich auch einen runden Tisch geben. Also Sie müssen mir erzählen, wie es mit diesen Stühlen, was das damit auf sich hat und was Sie damit vorhaben.
Nein, also wir machen wirklich eine sehr verblüffende Sache. Das ist, dass wir die Fassade des Festspielhauses, diese riesige Glasfassade, die haben wir mit Bronzefolie überzogen.
Sieht wirklich so aus, wie
verblüffend ähnlich wie dieser Palastreplik. Aber innen machen wir keine Mimikrie.
Ja,
nicht?
Ja.
Aber was Sie da erwähnen, ist völlig richtig. Wir haben durch eine Professorin, die heißt Frau Dolf-Bohnkemper, den Hinweis bekommen, wo die authentischen Stühle des runden Tisches, der ja übrigens in der Geschichte eckig war, gelagert werden. Und zwar unter dem Abfall von 30 Jahren. Und wie Archäologen ist Frau Dolf-Bohnkemper mit Kunsttransportspezialisten dahin gegangen. Wir haben das dokumentiert und haben den sogenannten Sturzfund, so nennt man das, wie er ist, quasi vom Platz genommen und bei uns in der Kassenhalle zu einer Installation aufgebaut, die sehr eindrucksvoll ist. Man sieht wirklich diese Stühle, die wir dann auch auf den Fotos zeigen, wo damals über eine neue Verfassung verhandelt wurde, über neue Asylgesetze und so weiter. Diese historische Fußnote, die hat mich sehr berührt, dass wir das wiedergefunden haben.
Und es wird natürlich auch jede Menge Kultur, Musik und so weiter geben. Das können wir jetzt im Einzelnen nicht. Es ist ein 3-Tage-Festival, aber vielleicht können Sie ein paar Stichworte geben. Also ich habe gelesen, Rimini-Protokolle. Thomas Melle spielt eine Rolle und Musik spielt eine Rolle. Also vielleicht können Sie einfach ein paar Dinge rausgreifen.
Wir haben sozusagen wirklich Es wird zeitgenössischen Tanz geben. Treacle Harrell wird zwei Stücke bei uns zeigen. Susanne Sachse entwickelt für uns einen Abend, der sozusagen das Finale vom Samstag ist. Wir haben Augusto Corrieri, einen Performance-Künstler, der eine Lecture macht, wo er die Spuren des Palastes der Republik, wohin ist dieses Gebäude verschwunden, als es abgebaut wurde, für uns erzählt. Wir haben ein eigenes Filmfestivalprogramm eigentlich. Sie können durchgehend nur Filme gucken, wenn Sie der ganze Rest nicht interessiert. Es gibt Konzerte, wir haben einen jungen Regisseur, Alexander Giesche, der in Berlin noch nicht so zu sehen war, der inszeniert den ganzen Samstag als eine Abfolge von kleinen Aufführungen und dann wieder Diskurs. Und am Sonntag machen wir so ein Parlament, da ist Srećko Horvatsch da, da ist Varoufakis da, wo wir neue Ideen für Europa sammeln. Und als dessen Abschluss gibt es dann einen großen Musikpalast. Das ist so wie hier in Berlin in der Lepastraße dieses Bandcamp. Ja. 6 Bands, die gleichzeitig spielen, sich zuhören und sozusagen einen Flow von fast 4 Stunden Musik machen.
Boah, das klingt toll. Also rückwärtsgewandt auf eine sehr interessante und vor allem auch nachdenklich machende Weise und nach vorne guckend, was, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es so an Utopien irgendwie fehlt und man vielleicht wieder auch darüber nachdenkt, dass man solche Räume auch nutzen kann, um zu diskutieren, wie könnte es denn anders gehen. Vielen Dank, Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele, über den Palast der Republik, der vom 8. bis zum 10. März im Wilmersdorf in der Schaperstraße im Haus der Berliner Festspiele wieder aufgestellt und auferstanden aus Ruinen. Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg für die 3 Tage. Dankeschön.
Tschüss. Vielen Dank, Frau Brasch.